Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Mit uns, das sind Tanina im Hauptberuf Radiomoderatorin und...
Ja, der Peter ist dabei im Hauptberuf Patientenanwalt. So, wir starten sofort und unverzüglich.
Unverzüglich, ein gutes Stichwort, weil das ist ein sehr häufig benutzter Rechtsbegriff.
Oh, ist jetzt schon Zeit für einen Exkurs?
Ja, toll. Wir beginnen direkt mit einem Exkurs und... Unverzüglich heißt übersetzt in der Juristensprache ohne schuldhaftes Zögern. Sind wir jetzt schlauer? Nee, ganz sicher nicht, weil das ist genauso ein unbestimmter Rechtsbegriff wie unverzüglich. Es heißt aber, oder es meint besser gesagt, nicht sofort, aber innerhalb einer gewissen Frist und die nach den Umständen des Einzelfalls zu bemessen ist. Also eine kurze Prüfungs- und Überlegungsfrist. Da gibt es sogar eine Norm im Bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 121, das nur am Rande. Aber die Obergrenze ist eine Frist von 2 Wochen. Eine Reaktion sollte also schnellstmöglich erfolgen. Das ist häufig so bei Anfechtungen, da heißt es dann auch unverzüglich, Obergrenze 2 Wochen. Wertvoller Hinweis, außerhalb des Arzthaftungsrechts, wenn ihr da mal drauf stoßen solltet.
Ich glaube, unverzüglich ist auch ein sehr dehnbarer Begriff außerhalb der Juristerei. DDR, Maueröffnung, Reisefreiheit, das gilt ab sofort unverzüglich. Wer hat's gesagt?
Ich meine, das war Günter Schabowski, aber ich bin nicht mehr ganz
sicher. Ich bin mir sehr sicher. Sehr gut.
Ja, Günter Schabowski. Und dann sehen wir, dass das einfach falsch war, juristisch zumindest falsch, weil unverzüglich heißt gerade nicht sofort.
Ja, das haben damals die Bürger in der DDR ganz anders gesehen. So, jetzt schweifen wir aber ab. Das war ja schon der Exkurs im Exkurs. Wir starten jetzt nicht unverzüglich, aber sofort. Und wir berichten euch heute von Jenny. Anfang 30, sie ist Mutter eines Säuglings und eines Kleinkindes. Sie ist verlobt und eine Powerfrau, wie sie im Buche steht. Ich glaube, das muss man mit einem Säugling und einem Kleinkind auch sein. Abgesehen von den üblichen Krankheiten im Kindesalter war Jenny, wie ja die Bayern und Österreicher sagen würden, bumper gesund. Umso erschrockener ist sie, als sie an einem Samstag, 2 Wochen vor Ostern, in der Hochzeit von Covid, urplötzlich Schmerzen im rechten Fuß verspürt. Sie nimmt eine Ibuprofen 400 ein, die bringt aber auch eine Stunde später keine Schmerzlinderung. Im Gegenteil, die Schmerzen werden im Laufe des Tages immer stärker. Und dann stellt sich auch ein Taubheitsgefühl ein im rechten Fuß und in der rechten Wade. Jenny ruft so gegen Nachmittag in der örtlichen Klinik an und wird mit einem Neurochirurgen verbunden. Diesem schildert sie ihre Beschwerden und bekommt den Rat, doch zügig vorbeizukommen. Als sie in der Notaufnahme der Klinik eintrifft, ist der Neurochirurg allerdings nicht mehr im Hause. Er hat zwischendurch Feierabend gemacht. Sie schildert der diensthabenden Ärztin nochmal die vorhandenen Beschwerden, insbesondere die Taubheit im Fuß und in ihrer Wade. Es wird ein neurologisches Konsil abgehalten, also die Ärzte beraten sich in diesem Fall. Und der involvierte Neurologe verabreicht Jenny jetzt eine Cortisoninjektion und verordnet ihr darüber hinaus ein oral einzunehmendes Schmerzmittel. Jenny fragt, ob man nicht vielleicht auch ein CT oder ein MRT machen könnte. Das wird aber verneint mit der Begründung, das sei derzeit nicht erforderlich und zudem sei ja auch Wochenende und dafür bestünde keine Indikation. Sie erhält aber den Rat, dass, wenn sich ihre Situation verschlimmere und die Beschwerden dann auch Richtung Gesäß und Genitalien gingen, dass sie bitte wieder in die Notaufnahme kommen solle. Dann würde man auch ein MRT durchführen und gegebenenfalls operieren. Schmerzgeplagt geht Jenny da wieder nach Hause, begleitet von ihrem Verlobten, der auch bei allen Gesprächen mit den Ärzten und den durchgeführten Untersuchungen anwesend war. Nach einer mehr oder weniger unruhigen Nacht bemerkt Jenny beim Aufstehen am nächsten Tag, dass die Schmerzen zwar verschwunden sind, aber sie Taubheitsgefühle und Lähmungserscheinungen im Bereich des rechten Beins hat, des Oberschenkels, des Fußes, in der hinteren Ferse und komplett bis in die rechte Gesäßhälfte. Auch im Bereich der Scheide hat sie kein Gefühl mehr und merkt auch nicht mehr, wenn sie Wasser lassen muss.
Ja, Tanja, da hast du 2 wichtige Stichworte gegeben. Lähmungserscheinungen und Taubheitsgefühle. Und gerade über die Taubheitsgefühle müssen wir in dem Kontext einmal sprechen. Wie entstehen Taubheitsgefühle? Da kannst du uns sicherlich etwas zu sagen.
Also ich würde unter Taubheitsgefühl jetzt erstmal verstehen, wenn mir vielleicht der Fuß eingeschlafen ist, aber andererseits verspürt man dann ja immer noch ein Kribbeln. Also das trifft es wahrscheinlich nicht ganz. Also Taubheitsgefühle weisen darauf hin, dass die Nerven zu wenig aktiv sind. Mitunter sind die Nerven in betroffenen Bereichen geschädigt oder haben ihre eigentliche Funktion eingebüßt, was eben das Empfinden mindert. Es kann aber auch der Blutfluss gestört sein und damit ein Körperteil unterversorgt sein. Also Taubheitsgefühle sind oft wirklich sehr störend und können auch nahezu eine ganze Körperseite erfassen. Wann sollte man Kribbeln und Taubheitsgefühle untersuchen lassen? Also wann ist das wirklich eher ein Alarmsignal als einfach nur mal so eine kurzfristige Erscheinung? Also man sollte unbedingt ärztlichen Rat suchen, wenn Kribbeln oder Taubheitsgefühle unvermittelt und ohne erkennbaren Grund einsetzen oder nach einem Unfall. Wenn sie sehr ausgeprägt sind, auch länger anhalten und häufig wieder auftreten. Und wenn sie sich durch Bewegung nicht bessern und wenn weitere Symptome hinzukommen, beispielsweise Schmerzen, Schwindel, Probleme beim Sehen oder Sprechen, Bewusstseinsstörungen, Muskelzuckungen, Lähmungen, Hautveränderungen, also es ist wirklich eine breite Palette.
Da schließt sich eigentlich direkt die Frage an, was sind denn die häufigsten Ursachen für Kribbeln und Taubheitsgefühle?
Also für Kribbeln und Taubheitsgefühle kann es ganz verschiedene Gründe geben. Also häufig stecken Probleme oder Erkrankungen der Nerven dahinter, durch Blutungsstörungen oder auch psychische Störungen. Manchmal treten die Missempfindungen auch als Nebenwirkung bestimmter Medikamente auf oder infolge von Nervenschäden durch eine Vergiftung, durch Verbrennung oder auch Erfrierung. Ein Mangel an Nährstoffen wie Vitamin B12 oder erhöhter Alkoholkonsum, Infektionskrankheiten wie Borreliose, Gürtelrose, Lippenherpes, auch eine HIV-Infektion wirken sich ebenfalls auf die Nerven aus und die können dieses Kribbeln, dieses Taubheitsgefühl verursachen. Manchmal drücken auch raumgreifende Gewebewucherungen im Gehirn oder im Rückenmark auf Nerven und Gefäße und rufen auch Missempfindungen hervor.
Ja, das sind ja glücklicherweise eher selten vorkommende Momente. Aber in dem Kontext passt jetzt sehr gut eine Zuschrift von einem Facharzt für Anästhesiologie.
Oh, cool.
Der auszugsweise Folgendes schreibt. Sehr geehrte Frau Rottmann, sehr geehrter Herr Dr. Gellner, ich bin Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin und auch als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger tätig. Ich höre Ihren Podcast regelmäßig und möchte Ihnen gerne folgende Rückmeldung zur Episode »Der verpasste Schlaganfall« zukommen lassen. Sie beschreiben einen Fall, bei dem ein Patient wegen Schmerzen und Kribbelparästhesien das Krankenhaus aufgesucht hat, wobei ein zeitliches Naheverhältnis zu körperlich belastender Tätigkeit vorzuliegen scheint. Wie in mehreren anderen Podcast-Folgen kreiden Sie den behandelnden Ärztinnen an, dass nicht die erforderlichen Untersuchungen durchgeführt worden sind, um die zugrunde liegende Erkrankung festzustellen. Im vorliegenden Fall scheint Ihnen die zweite gerichtliche Instanz tatsächlich recht zu geben. Leider werden die genauen Umstände nicht beschrieben und es bleibt unklar, was genau der Fehler nun war. Obwohl Sie regelmäßig darauf hinweisen, dass ein Großteil der Streitfälle nicht zugunsten der Patienten entschieden wird, so erwecken die im Podcast dargestellten Fälle doch sehr den Eindruck, dass in vielen Fällen Fehler im Krankenhaus für die oft tragischen Fälle ursächlich sind. Die Kombination dieser beiden Umstände, es entsteht der Eindruck, dass Fehler im Krankenhaus häufig sind und oft nicht ausreichend Untersuchungen durchgeführt werden, halte ich potenziell für gefährlich. Ich würde mir daher wünschen, dass Sie sich mit den Begriffen Overtesting und Overdiagnosis und den dadurch entstehenden Konsequenzen auseinandersetzen. In der aktuellen Episode wirkt es für mich so, als wäre die Quintessenz, dass die HörerInnen dazu aufgerufen werden, bei jedem Kribbeln in der Hand ein Krankenhaus aufzusuchen, um mittels CT oder MRT einen Schlaganfall sicher auszuschließen. Ja, erstmal vielen Dank für diese teilweise kritische Stellungnahme zu der letzten Folge, aber auch zu vorherigen Folgen. Es ist ja nicht so, dass wir den Ärzten etwas ankreiden. Natürlich als Patientenanwalt erhebt man schon einen gewissen Vorwurf in Form einer Klage, das ist richtig, aber ob sich das da bestätigt oder nicht, ist oftmals dann auch eine Frage einer fachmedizinischen Begutachtung durch einen Sachverständigen, den das Gericht beauftragt. Und alle Fälle, die wir vortragen, sind auch medizinisch begleitet worden von einem Sachverständigen, der entsprechend dann die Entscheidung getroffen hat, das war fehlerhaft oder war nicht fehlerhaft. Also das ist nicht so, dass das auf unserem Mist gewachsen ist, diese Beurteilung, sondern das macht dann schon der Fachmediziner. Und ja, Sie schreiben schon vollkommen richtig, dass möglicherweise ein Eindruck entstehen könnte, dass es in allen Fällen immer zu Verurteilungen kommt und dass die allermeisten Behandlungen im Krankenhaus nicht sach- und fachgerecht sind. Aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick kann dieser Eindruck eigentlich nicht entstehen, weil wir immer dazu sagen, man muss sich die Vielzahl der medizinischen Behandlungen anschauen und dagegen dann die Feder stellen. Und wenn man das Verhältnis nimmt, weiß man, und das liegt, glaube ich, auch auf der Hand und ist für jeden auch erkennbar, dass die allermeisten Behandlungen, Operationen, sämtliche medizinischen Maßnahmen gut und richtig sind. Und ja, es ist tatsächlich so, dass viele Fälle auch zum Misserfolg aus Patientensicht führen. Da ist so ein kleines Ungleichgewicht. Wir berichten mehr von Fällen, wo es zu Verurteilungen kommt.
Das überlege ich gerade auch. Sollen wir mehr Fälle für euch auch bringen, die halt eben nicht erfolgreich für den Patienten ausgegangen sind? Da werden wir mit Sicherheit auch was finden. Also wir haben das nicht absichtlich jetzt so gewichtet, sondern wir haben uns Fälle genommen, die uns als beispielhaft erschienen, die uns als ja vielleicht auch mal besonders extrem erschienen. Und ich glaube, dass es bisher eher Zufall ist, dass es in unseren Fällen es dann zu dem Ergebnis kam, dass es eben Schmerzensgeld oder ein Ausgleich gezahlt wurde.
Ja.
Also das haben wir nicht absichtlich so ausgewählt.
Nein, ganz und gar nicht. Und es ist uns auch wichtig, da nicht einen falschen Eindruck entstehen zu lassen. Und darum greifen wir es jetzt explizit nochmals auf und sagen, nein, in vielen Fällen ist es auch so, dass den Ärzten nichts anzulasten ist, mitunter manchmal auch nichts nachzuweisen ist, vielleicht doch was falsch gemacht, aber es ist nicht nachzuweisen. Also da gibt es so die ganze Bandbreite.
Peter, was sagen wir denn zu der Kritik, die zum Ende der Mail noch auftaucht, wo es eben darum geht, dass wir vielleicht mögliche Patienten übersensibilisieren? Also er schreibt ja hier, dass dann jetzt vielleicht alle mit einem Kribbeln in der Hand direkt ins Krankenhaus fahren und ein CT haben möchten oder ein MRT und gleich denken, sie haben einen Schlaganfall.
Also ich hoffe, dass das nicht so verstanden wird, dass wir dazu aufrufen, bei jeder in Anführungszeichen Kleinigkeit direkt das schwerste und schärfste Geschütz aufzufahren. Also wenn jetzt abends beim langweiligen Spielfilm der Fuß eingeschlafen ist, muss man nicht sofort ein CT oder MRT machen. Also ich glaube, unsere Zuhörerschaft kann das schon wirklich differenzieren. Und wir wollen ja auch sensibilisieren dafür, dass in vielen Fällen einfach dem nicht nachgegangen wird. Und wenn es dann heißt, so wie im Fall von Jenny, ja, es ist doch Wochenende, das kann nicht das Argument sein, ein CT zu unterlassen, wenn schon seit Tagen Taubheitsgefühle vorliegen und gerade Lähmungserscheinungen. Da kommt es nämlich oftmals auf Minuten, Stunden oder vielleicht den einen oder anderen Tag an. Also man muss schnell und nicht nur unverzüglich, sondern mitunter sofort handeln. Mhm. Und dahingehend wollen wir sensibilisieren. Ne? Also wir wollen nicht dazu aufrufen, jedes kleines bisschen mit dem Maximum an Technik zu begegnen. Das ist nicht unser Ansinnen.
Aber ein bisschen sensibilisieren wollen wir natürlich auch. Ich kenne da viele Aussagen von Ärzten oder zum Beispiel auch von der Polizei, die sagen, kommen Sie lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
Das denke ich auch. Und wir haben viele Fälle, wo ein CT frühzeitiger gemacht, das ein oder andere hätte vermeiden können. Und das hat dann nicht mit Overtesting zu tun, sondern in gewissen Situationen, das ist vielleicht genau das Gegenteil, muss die Ärzteschaft dann einfach sagen, okay, wir machen mal das CT, da wird auch sicherlich mal eins dabei sein, was im Nachhinein, also aus Ex-Post-Sicht unnötig gewesen ist, aber vielleicht aus Ex-Ante-Sicht, also der Sicht vorher, doch seine Berechtigung gehabt hätte. Da schließt sich eigentlich schon direkt die Frage an, Tanina, was empfehlen Mediziner, um Kribbeln und Taubheitsgefühle weiter abzuklären?
Also erstmal den Besuch beim Hausarzt oder bei der Hausärztin. Das ist die erste Anlaufstelle. Um die genauen Ursachen herauszufinden, ist erstmal ein ausführliches persönliches Gespräch sehr wichtig. Dabei geht es vor allem darum zu klären, an welcher Stelle, in welcher Situation dieses Missempfinden auftritt, zu welcher Zeit, tagsüber oder nachts. Wie genau fühlt sich dieses Missempfinden an? Gibt es vielleicht, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch weitere Beschwerden? Krämpfe, Zittern, Probleme beim Gehen und Stehen oder Lähmungserscheinungen. Es wird gefragt, ob und welche Medikamente man einnimmt und man muss auch abklären, ob man kürzlich einen Unfall hatte oder sich verletzt hat. Dem schließt sich dann eine körperliche Untersuchung an. Mit verschiedenen Tests prüft die Ärztin oder der Arzt zum Beispiel, wie empfindlich ist die Haut auf Kälte, auf Wärme, Schmerz, Druck, Berührung, wie stark man Schwingungen wahrnimmt, wie gut gut die Reflexe funktionieren und die Muskelkraft ausgeprägt ist. Und auch mit Bluttests lassen sich weitere Hinweise auf die möglichen Ursachen finden. Gemessen wird dann zum Beispiel der Blutzuckerspiegel, die Menge bestimmter Vitamine und Mineralstoffe und die Entzündungswerte. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wie wichtig die sind. Und ja, je nach Verdachtsdiagnose kommen dann weitere Untersuchungen in Frage. Dafür überweist euch möglicherweise die Hausärztin oder der Hausarzt eventuell auch an eine fachärztliche Praxis für innere Medizin oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Nervenheilkunde, also Neurologen. Es gibt noch Spezialisten und Spezialistinnen für Erkrankungen des Bewegungsapparats. Das ist dann die Orthopädie oder auch an eine Hautärztin oder einen Hautarzt. So, und die Behandlung richtet sich dann nach der jeweiligen Erkrankung, die das Kribbeln oder das Taubheitsgefühl auslöst.
Genau, also das zeigt auch auf, dass es einen riesigen Katalog gibt vor CT- und MRT-Aufnahmen. Aber die sind mitunter auch nach vorne zu ziehen, wenn es einfach dringlich erforderlich ist. Nämlich beispielsweise bei Lähmungserscheinungen ist ein umgehendes Handeln einfach erforderlich. Es ist ganz wichtig, plötzlich auftretende Taubheitsgefühle und Lähmungen auf einer Körperseite beispielsweise können auf einen Schlaganfall hinweisen. Und da muss man sofort handeln, immer die europaweite Notrufnummer 112 wählen und dann entsprechend sich ärztlich versorgen lassen. Und auch treten Seh- oder Sprachstörungen auf oder ist das Bewusstsein beeinträchtigt, ist ebenfalls immer umgehend der Rettungsdienst zu rufen.
Jetzt haben wir, glaube ich, eine wichtige medizinische große Runde gedreht. Kommen jetzt zurück zum Fall von Jenny. Sie ist äußerst beunruhigt wegen der Taubheitsgefühle und der Lähmungserscheinung und sie sucht dann erneut die Notaufnahme in ihrer heimischen Klinik auf. Dort wartet sie erstmal anderthalb Stunden, dann erscheint eine Assistenzärztin aus der Neurologie. Dieser schildert sie nochmals ihre gesamten Beschwerden und auch den Verlauf der beiden Tage. Sie weist auch ausdrücklich darauf hin, dass mit Ausnahme der Schmerzen sich ihr Zustand wirklich massiv verschlechtert hat und sie bittet nochmals darum, dass ein MRT durchgeführt wird. Aber auch die Neurologin sieht dazu keinerlei Veranlassung zu diesem Zeitpunkt. Jenny fragt, ob man da nicht vielleicht einen Neurochirurgen noch hinzuziehen könnte, aber auch dieser Wunsch bleibt in dem Moment unerhört. Jenny bekommt ein neues Rezept für ein noch stärkeres Schmerzmittel und wird entlassen. Obwohl sie immer wieder betont, dass sie ja gar nicht über Schmerzen verfügt. Es ist ja dieses Taubheitsgefühl, was sie hat. Später im Rahmen der rechtlichen Auseinandersetzung wird ein ärztlicher Bericht vorgelegt und der weist aus, dass Jenny gar nicht über neurologische Ausfälle geklagt habe und die hätten ja auch gar nicht vorgelegen. Und sie hatte ja auch erwähnt, dass sie Schwierigkeiten beim Wasserlassen hat und auch das ist nicht notiert. Also sie selbst, Jenny, habe ein MRT ausdrücklich abgelehnt. Also da gehen die Meinungen komplett auseinander. Zu Hause angekommen, verschlechtert sich Jennys Zustand immer weiter. Sie verspürt jetzt auch Taubheitsgefühle in der linken Gesäßhälfte, der Leiste und im linken Oberschenkel. Das Gefühl in der Scheide ist weiterhin komplett verschwunden. Dieser Zustand hält bis zum nächsten Morgen an und sie wird nochmal in der Klinik vorstellig. Jetzt wird dann doch ein MRT durchgeführt und der Befundbericht zeigt im Bereich des Lendenwirbelkörpers 4 und 5 einen Bandscheibenvorfall mit einer Wurzelkompression. Es wird ein Neurochirurg hinzugezogen, der jetzt sofort eine Operation anordnet und dem Verlobten von Jenny wörtlich mitteilt, dass er nicht verstehen kann, warum nicht in den Tagen vorher schon irgendwas unternommen worden ist. Diese Operation verläuft jetzt problemlos. Allerdings haben sich die Lähmungserscheinungen und Taubheitsgefühle zumindest im rechten Fuß, in der Wade und im Oberschenkel sowie im Gesäß und im Bereich Scheide nicht gebessert. Wenige Tage später wird Jenny entlassen. Sie erhält einen vorläufigen Entlassungsbericht, in dem steht, dass erstmals 3 Tage nach der Erstvorstellung neurologische Ausfallerscheinungen aufgetreten seien. Das ist aus ihrer Sicht natürlich schlichtweg falsch. Sie hat es immer wieder erwähnt. Der finale Entlassungsbrief korrigiert dann diesen Fehler, belässt es aber bei der fehlerhaften Darstellung, dass eine Blasenstörung nicht vorhanden gewesen und dass die Verschlechterung tatsächlich erst unmittelbar vor der Operation eingetreten sei. Auch nach der Entlassung geht es ihr monatelang nicht gut und es wird auch wohl ein Dauerschaden zurückbleiben. Puh, jetzt sind wir interessiert, Peter. Wie war der rechtliche Verlauf dieser Auseinandersetzung?
Wir konnten uns außergerichtlich mit der Gegenseite, also dem Haftpflichtversicherer des Klinikums bzw. des Klinikträgers, nicht verständigen.
Ja, weil da ging die Meinung ja zu sehr auseinander.
Genau. Wir haben ein Ablehnungsschreiben des Versicherers erhalten und da gibt es einen Schlusssatz und den möchte ich einmal wörtlich wiedergeben, weil der sehr häufig aufzufinden ist. Wir bedauern die Beeinträchtigung Ihrer Frau Mandantin, die wir nicht verharmlosen möchten. Da diese jedoch nicht auf einem haftungsbegründenden Fehlverhalten unseres Versicherungsnehmers beruhen, können wir leider keine Zahlungen leisten.
Das stimmt. Das ist mir in den Akten von dir schon des Öfteren untergekommen.
Das will ich dem Versicherer auch gar nicht absprechen, dass er nicht eine Art Mitgefühl hat, Empathie hat. Also das ganz, ganz sicherlich, weil es gibt ja viele Fälle, wo die Mandanten schwer geschädigt sind und dass das dem Versicherer auch nicht völlig gleichgültig ist, das glaube ich ihm gerne. Nur er sagt halt gerne, ja, das tut uns leid, dass ihrer Mandantin es nicht gut geht oder ihr Mandant so schwer geschädigt ist, aber da können unsere Versicherungsnehmer nichts für. Das ist so das Übliche als Schlusssatz in außergerichtlicher Korrespondenz. Und wir mussten daher auch wieder klagen. Hier war es so, dass nicht ein Gutachten eingeholt worden ist. Es wird normalerweise von uns immer eingeregt, wenn wir eine Klage einreichen. Hier war es aber so, dass das Gericht direkt eine mündliche Verhandlung anberaumt hat. Und da sind dann Zeugen vernommen worden, und zwar der Verlobte von Jenny und auch ein mitbehandelnder Arzt, der nicht verklagt war. Und die haben eigentlich das wiedergegeben, was du, Tanina, auch schon jetzt vorgetragen hast und was so diametral auseinanderläuft, was in den Unterlagen steht und was die Erinnerung von Jenny und ihrem Verlobten ist. Also das ging völlig auseinander, jetzt gerade beispielsweise, was die Blasenentleerungsstörung anbelangt. Da sagte der Verlobte, das hat sie immer wieder geäußert, die Probleme. Das ist ja auch ein schwerwiegendes Problem. Und die Gegenseite, der als Zeuge vernommene Arzt, hat dann gesagt, nein, das wurde nie angesprochen. Also da standen sich Aussage gegen Aussage gegenüber. Und darum war es offen, wie das Gericht das dann später werten würde. Und darum haben wir uns zwangsläufig mit einer Träne im Auge auf einen Risikovergleich einlassen müssen. Die Gegenseite hatte wahrscheinlich eine ähnliche Träne im Auge, weil die dachten, okay, die können das nicht beweisen und darum wird es nicht zu einer Verurteilung kommen. Aber das Gericht hat so in der mündlichen Verhandlung klargemacht, ja, wir wissen noch nicht, wem wir glauben. Es ist ein Risiko für beide Seiten, den Prozess zu verlieren. Darum schlagen wir vor, einen Risikovergleich abzuschließen. Risikovergleich heißt, dass man doch deutliche Abstriche machen muss als Patient, als Patientin. Und für die Gegenseite bedeutet das keine Klageabweisung. Ihr müsst etwas bezahlen, aber deutlich weniger, als wenn ihr verurteilt werden würdet. Und das war dann in dem Fall 35.000 Euro. Das wird den Beschwerden und allem Unbill, dem sich Jenny aussetzen musste, wenn man sagen würde, zu 100% wäre das nachzuweisen und es hätte eine Verurteilung gegeben, überhaupt nicht gerecht. Der Betrag ist viel zu niedrig. Aber im Rahmen eines Risikovergleichs ist er dann schon wieder passend, weil was ist die Alternative? Es wäre weitergegangen und der Worst Case wäre gewesen, die Klage wäre abgewiesen worden, dann hätte sie gar nichts bekommen. Es wird immer im Unklaren bleiben, was gewesen wäre, wenn es weitergegangen wäre, weil das werden wir ja nie erfahren, weil es dazu nicht gekommen ist.
Ja.
Und das hat man in vielen dieser Verfahren so. Man muss eine Entscheidung treffen und weiß aber nie, wie es ausgegangen wäre in 2, 3 Jahren, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist oder nicht. Und manchmal kommt so der Gedanke auf, man nennt das im Juristischen Vergleichsreue. Also man schließt einen Vergleich und dann denkt man als Mandant nachher drüber nach und kommt dann vielleicht nach Wochen, nach Monaten, nach Jahren und sagt, Mensch, habe ich das denn richtig gemacht? Hätten wir nicht doch weitermachen sollen? Letztendlich hilft das nicht weiter, weil man hat diese Entscheidung getroffen, die ist nicht mehr reversibel und es wird dabei bleiben. Aber ich habe auch in all den Jahren, glaube ich, 2 Fälle, wo wir dann verklagt worden sind, wo dann gesagt wurde, ich wollte den Vergleich nicht. Natürlich wollte man den in dem Moment schon, aber ich bin da nicht richtig aufgeklärt worden, was ein Vergleich heißt und so weiter und so fort. Die Klagen sind nachher abgewiesen worden, aber man darf dem Mandanten vielleicht dann keinen Vorwurf machen. Das kommt mitunter auf und dann verklärt sich so die Sicht auf das Wesentliche und dann ist plötzlich nicht mehr der Arzt schuld, sondern der Anwalt ist schuld. Also das ist auch so ein Stück weit, was zu unserem Beruf gehört, das einstecken zu können und eine gewisse Resilienz muss man sich dann auch erarbeiten. Aber ich sag mal, die Mandanten, wenn die wirklich drüber nachdenken und sagen, Mensch, in der Situation war es richtig und man sollte da nicht nachher hingehen und sagen oder immer wieder hin und her wälzen, so wie im Bett nachts, wenn man nicht schlafen kann. Ach, war das richtig, war das nicht richtig? Nein, man muss zu dieser Entscheidung stehen. Sie ist eh nicht mehr abänderbar und in dem Moment war sie dann auch richtig. Und man wird nie erfahren, ob sie tatsächlich richtig ist, weil die Entscheidung wird es ja nie später geben. Der Fall wird ja nicht wieder aufgerollt und dann wird irgendwas entschieden. Und man muss sich immer sagen, es hätte ja auch der schlechteste Fall eintreten können, ich hätte nichts bekommen.
Heute also in unserem Fall ein nicht erkannter und ja auch verschleppter Bandscheibenvorfall bei Jenny. Sie hat eine Summe von 35.000 Euro bekommen. Rückmeldungen oder eigene Erfahrungen zu diesem Fall von Jenny herzlich gerne, könnt ihr uns gerne schicken. Dafür haben wir ja eine Mailadresse.
Genau, und die lautet info@tatort-krankenhaus.de.
Da könnt ihr immer mit uns in Kontakt kommen. Und das werdet ihr auch nächste Woche wieder, wenn ihr Lust habt auf eine neue Folge Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen, eine Woche jetzt erst wieder exklusiv auf RTL Plus, kostenfrei. Und dann hört ihr uns überall. Und wir freuen uns auf nächste Woche und auf euch.
Bis dahin sagen wir Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.